In den letzten Monat ging es ja so um die Passionszeit. Da haben wir miteinander Ostern gefeiert und daran gedacht, was Jesus für uns getan hat. Und so in diesem Monat, da beschäftigen wir uns mit Kapitel 13. Vier Sonntage, an denen es über die Endzeitrede von Jesus geht in Markus Kapitel 13. Letzten Sonntag, da gab es einen richtig starken Auftakt. Also wenn ihr nicht da wart letzten Sonntag, dann hätte ich gesagt, die Predigt von Katharina, die müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Weil das war so ein richtiger Auftakt und für mich eine wunderbare Vorlage. Aber heute schießen wir noch nicht ins Tor. Das dauert noch ein bisschen, ne? Also heute gibt's so einen weiteren Pass und wir schauen einen gewissen Abschnitt aus Markus Kapitel 13 an, die Endzeitrede von Jesus. Betonung, das hat Kada auch letzte Woche gesagt, es geht um eine Hoffnungsbotschaft. Wenn Jesus über die letzte Zeit redet, dann hat er in seinem Herzen ein tiefes Anliegen, dass seine Jünger, seine Nachfolger um Dinge wissen und deshalb getröstet und hoffnungsvoll sind, selbst wenn sie manchmal durch enorm schwierige und herausfordernde Zeiten gehen. Das ist die tiefe Absicht. Jesus hat nicht die Absicht, seine Jünger zu verunsichern, Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern es geht um eine Eschatologie der Hoffnung, um eine Lehre der letzten Zeit, die Hoffnung, die Zuversicht bei den Menschen auslöst, die sich bei Jesus und auf der Seite von Jesus wissen, auch selbst wenn dazwischen Ereignisse sind, die total herausfordernd sind. Und um diese Ereignisse geht es ein Stück auch heute Morgen in diesem Text, den wir gleich nachher miteinander anschauen werden. Ich habe ein Bild gewählt, das so diesen Morgen, diesen neuen Morgen wählt. Ein Bild, das in Afrika entstanden ist, als wir im Murchison Park waren bei einer meiner Reisen vor einigen Jahren, wo wir Missionsarbeit in Uganda bewegt haben, eine große Klinik eingeweiht haben. Priscilla Göhner war ja letzten November auch bei uns und so im letzten Event hatten wir einmal die Möglichkeit, dort im Murchison Park zu sein. Da waren wir ganz früh am Morgen, die Sonne ging auf, es war ein starkes Erlebnis. Und das ist im Grunde auch der Blick, den Jesus uns vermitteln will. Da ist Dunkelheit. Dieses Bild hat im ersten vorderen Teil Dunkelheit. Aber dann geht die Sonne auf. Und genau diesen Blick, den nehmen wir auch ein in Markus Kapitel 13. Da geht's schon auch um Dunkelheit. Und wenn wir den Text lesen, dann vermittelt uns das manchmal schon auch ein Stück, was kommt da denn alles noch auf uns zu? Aber wichtig ist, es geht hinein in einen neuen Morgen. Und seit der Auferstehung, ich war so erinnert an das Bild der Frauen, die sind da durch die Nacht noch gegangen und sie kommen hin am Morgen an das Grab, sie wissen nicht, was sie antreffen, aber plötzlich dieser neue Morgen, das Grab ist offen, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, er lebt und das ist Hoffnung. Und genau diese Hoffnung atmet auch Markus Kapitel 13. Man fragt sich ja vielleicht, also wie genau können wir denn jetzt die Dinge auf der Weltenuhr einordnen? Und da merken wir, das ist gar nicht so sehr das Anliegen von Jesus, dass er uns so einen genauen Geschichtsfahrplan, dass wir sagen, jetzt ist 5:05. Im Grunde wissen wir das nicht. Die Jünger schon der ersten Generation, sie lebten in dieser Erwartung, Jesus kommt in unserer Generation wieder. Und das hat Christen geprägt über all die Jahrhunderte, diese Erwartung, diese Freude, diese Zuversicht, Jesus, er kommt wieder. Warum stehen diese Texte in der Bibel? Jesus, er will uns nicht im Ungewissen lassen. Das ist sein tiefes Anliegen. Es ist wie die Eltern, wie Mutter und Vater, die nicht sagen, wir sagen jetzt unseren Kindern mal nichts von unseren Erfahrungen, von den Dingen, die wir wissen, da erzählen wir gar nichts. Die sollen alle in allem ihre eigenen Erfahrungen machen. Nein, gute Eltern, die geben ihren Kindern etwas weiter. Sie vermitteln etwas, was ihnen Sicherheit gibt auf dem Weg, den sie gehen. Und so ist es auch mit Jesus. Er möchte Sicherheit im Herzen der Jünger verankern. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch all die Texte, die über die Zukunft reden, durch das Neue Testament hindurch. Ob wir dann bei Paulus lesen oder ob wir dann in der Offenbarung lesen. In unserer Kleingruppe Offenbarung habe ich gesagt, also ich muss da gar nicht die Details wissen. Wenn ich das eine aus der Offenbarung erkenne und für mich festhalte, was ich immer wieder wiederholt durch dieses ganze Buch hindurch, ist nämlich, dass am Ende Gott triumphiert, dass er auf dem Thron sitzt, dass er der Herrscher ist, dass er der Sieger ist. Wenn ich das in meinem Herzen verinnerliche, dann kann ich eigentlich getröstet sein. Das ist das Hauptanliegen. Es geht also um Trost und Ermutigung in schwierigen Zeiten. Und wir müssen wahrnehmen, als diese Texte denn geschrieben wurden, Markus, eines der ganz frühen Evangelien, wahrscheinlich das allererste, das geschrieben wurde, die Briefe schon ein bisschen davor, das waren Zeiten, wo die Christen plötzlich entdeckt haben, es gibt auch Widerstand. Erste Verfolgungen kommen. Und dann fragen sich ja manchmal die Christen auch, ja, sie denken, ah, das geht doch eher eigentlich alles so immer easy und leicht und locker. Und diese Texte bereiten auch darauf vor oder machen deutlich, ja, es kommen auch herausfordernde Zeiten. Aber die Botschaft ist ganz klar die eine, Gott ist immer noch Herr und König. Und er sitzt auf dem Thron, er hat die Kontrolle nicht verloren, er weiß Bescheid. Und in diesen Gedanken nimmt uns Jesus mit hinein. Er sagt, ich habe euch das alles gesagt, ich weiß Bescheid. Also seid getröstet. Die Wichtigkeit dieser Texte sind ja so Texte, ich sage mal, darüber predigt man nicht jeden Sonntag, weil sie sind ja auch so ein bisschen herausfordernd. Aber interessant für mich ist nochmal wahrzunehmen, dass in allen Evangelien diese Texte eine große Rolle spielen. Zumindest mal in Matthäus, Markus und im Lukas-Evangelium. Johannes spricht darüber weniger, aber Johannes hat ja noch viel mehr geschrieben. Er hat drei Briefe geschrieben. In seinen drei Briefen nimmt er sehr klar dazu Stellung zu den zukünftigen und dann die Offenbarung. Also im Grunde hat er alles noch viel weiter ausgedehnt. Johannes war ja auch der, der am letzten sein Evangelium geschrieben hat. Er wusste ja, die anderen drei, die gibt's schon mal. Da können wir da mal ein bisschen reduzieren. Interessant ist nochmal Markus. Markus ist ja eigentlich ein Schreiber, der schreibt nicht für die Juden, sondern er schreibt für Heidenchristen. Und ich habe schon mal gesagt, das ist wie so ein Drehbuch für einen Film. Das sind jetzt gar nicht so lange Reden von Jesus enthalten, sondern eher alles ist kurz gefasst. Interessant ist, dass er aber die Endzeitrede Jesu, dass er der ein ganzes Kapitel widmet. Was nochmal unterstreicht, es ist einfach wichtig. Wir können diese Texte nicht als marginal ansehen, sondern die sind elementar wichtig auch für uns als Christen. Katharina hat es letzten Sonntag schon gesagt, wenn wir so die ersten Verse von Kapitel 13 lesen, dann merken wir, dass wir in eine Situation zunächst mal hineingestellt werden, als Jesus mit seinen Jüngern im Tempel war, dann in der Situation hat er gesagt, nicht ein Stein wird er auf dem anderen bleiben. Dann geht er mit seinen Jüngern vom Tempel weg. Sie gehen sozusagen durch das Kidrontal hin zum Ölberg und sitzen dann auf dem Ölberg und schauen auf Jerusalem und schauen auf diesen herrlichen herodianischen Tempel, ein Gewaltbau. Und dann fragen die Jünger, weil sie sind neugierig, sie fragen Jesus, sie stellen ihm eine Frage. Und da heißt es, und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wann das alles vollendet werden soll. Also die Jünger stellen Jesus eine Frage. Und Jesus antwortet auf diese Frage. Und wir merken, dass diese Frage, die sie schon stellen, dass die vielschichtig ist. Es wird nochmal deutlicher im Matthäus-Evangelium. Da heißt es, sie fragen, und was wird das Zeichen sein? Also wann wird all dies geschehen? sozusagen der Tempel? Das ist die erste Frage. Und dann, und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Und das Spannende ist ja, dass Jesus das dann in diesem ganzen Kapitel beantwortet und wir so in dieser Herausforderung sind, was hat jetzt auf die Zerstörung des Tempels hingewiesen? Was ist vielleicht noch ausstehend? Also diese spannende Frage, die bewegt uns immer in diesem Kapitel, weil Jesus diese drei Fragen im Grunde beantwortet. Also wann wird denn der Tempel zerstört? Wann ist das Ende der Welt? Und wann kommst du wieder? Also diese drei Fragen beantwortet Jesus. Ich lese uns jetzt mal den Text für heute. Wie gesagt, der Auftakt und die Vorlage, da dürft ihr nachhören, die letzte Woche von Katharina. Heute lesen wir mal so einen Mittelabschnitt und nächste Woche geht's dann weiter. Nächste Woche ist dann Fokus mehr, dass Jesus wiederkommt. Heute sind wir so mittendrin. Markus Kapitel 13, Abvers 14. Wenn ihr aber sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen, wo er nicht soll, wer liest, der merke auf. Alsdann, wer in Judäa ist, fliehe auf die Berge, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass es nicht im Winter geschehe, denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht euch vor, ich habe euch alles zuvor gesagt. Soweit mal der Text für heute. Jesus redet in diesem Textabschnitt von bedrängten und notvollen Zeiten. Das hören wir nicht so gerne. Wir tun uns schwer, wenn wir wahrnehmen, dass in Deutschland die Wirtschaft vielleicht schwächer wird. Da denken wir, wenn wir merken, das löst ja bei uns schon was aus, weil wir sind ja gewohnt, dass bei uns die Dinge gut laufen. Und Jesus, er redet ja von notvollen und bedrängten Zeiten. Er redet ganz klar davon, dass schwierige Zeiten auf seine Nachfolger zukommen werden. Warum? Er will seine Jünger darauf vorbereiten, damit sie nicht überrascht sind, wenn plötzlich mal eine Situation kommt, wo sie gesagt haben, wir haben gedacht, es geht doch eigentlich so leicht und locker durchs Leben und durch die Umstände dieser Welt. Ja, Nachfolger von Jesus haben nicht immer nur den einfachen Weg vor sich. Das macht er ihnen klar. Aber eindeutig und klar ist auch, der Weg mit Jesus ist der richtige. Und am Ende führt er zu einem herrlichen Ziel. Das steht am Ende dieses Kapitels klar. Für mich ist es ein Bild nochmal so wie Psalm 23. Psalm, den viele von uns kennen, der von diesem guten Hirten spricht, der für seine Kinder sorgt und wie David so dieses persönliche Erlebnis beschreibt und gleichzeitig erzählt er dann auch, und ob ich auch wanderte im finstern Tal, und im Grunde, ich sag mal, was wir heute hier als Text vor uns haben, ist Wandern im finstern Tal. Aber was hat David schon gelernt? Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl, du schenkest mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. heute Morgen, das müssen wir mal wahrnehmen, da geht es um genau diesen Abschnitt Wandern im finstern Tal. Aber das ist nicht das Ende, das ist klar. Und gleichzeitig ist es heute Morgen so von diesem Text mal, wo wir stehen. Wie sollen wir jetzt diese Worte von Jesus einordnen und verstehen? Ich will mal kurz durch diesen Abschnitt gehen. Ihr habt ihn hier vorne vor euch, könnt so ein bisschen verfolgen, will das ein bisschen einteilen und einfach mal ein paar Worte zu den einzelnen Texten, zu den einzelnen Aussagen von Jesus sagen. Kapitel 14 bis 18 ist mal so ein Abschnitt, den ich zusammenfassen möchte. Der beschreibt eigentlich Ereignisse, die schon im ersten Jahrhundert nach Christus sozusagen geschehen sind. Wobei manches darin durchaus auch noch mal ein bisschen weiter weist, weil es in der Geschichte immer wiedergekehrt ist und schon zur Zeit Jesus eine Wiederkehr in der Weise der Ereignisse gab. Zum Beispiel Vers 14, da heißt es, wenn ihr aber sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen, wo er nicht soll, wer es liest, der merke auf. Das ist eine Aussage, die wir schon im alttestamentlichen Prophetenbuch Daniel nachlesen können. Daniel Kapitel 9, Kapitel 11, Kapitel 12, da wird genau das vorhergesagt. Und dieses Gräuel der Verwüstung ist ein Ausspruch, der darauf hinweist, dass Götzenverehrung, also ein Götzenbild aufgestellt wird im Tempel Gottes, da wo es nicht sein soll. Wer das Alte Testament gut kennt, der weiß, dass alle Götterverehrung, falsche Verehrung von Göttern, die nicht Gott, den Herrn, ehren, dass das etwas ist, wogegen Gott ist und was das Volk niemals tun soll. Und das erste Mal war dieses Wort erfüllt unter Antiochus Epiphanes. Und geschichtlich, wir haben Alexander den Großen, ja, das große Reich Alexander des Großen, das teilt sich am Ende, als er stirbt, auf in sechs Diadochenreiche. Und ein Reich war das Reich der Seleukiden. Und einer der Könige der Seleukiden war im zweiten Jahrhundert vor Christus dieser Antiochus der Vierte Epiphanes. Ne? Und dieser König, der kam nach Jerusalem und hat in Jerusalem ein Zeusbild aufgestellt, mitten im Tempel. Und nicht nur das, das könnt ihr nachlesen in den Apokryphen, im ersten Buch der Makkabäer, könnt ihr die Geschichte genau auch verfolgen. Nicht nur ein Zeusbild aufgestellt, sondern auch Schweinefleisch geopfert. Und jetzt können wir vorstellen, das hat bei den Juden eine etwas ausgelöst, damit konnten sie nicht leben. Und es kam zum sogenannten Makkabäeraufstand. Und das war also das erste Mal, wo im Grunde die Daniel-Prophetie sich schon erfüllt hat. Aber Jesus, er sagt, das wird wieder passieren. Im Grunde nimmt er einen Text aus Daniel, der sich schon mal erfüllt hat, und er sagt, er wird sich wieder erfüllen. Wir wissen, dass 40 nach Christus der römische Kaiser Caligula, der war nicht ganz gesund. Weil die Kaiser, die wussten eigentlich, dass mit dem Tempel in Jerusalem nicht zu spaßen war. Aber er war wirklich mental nicht ganz gesund. Und er wollte auch ein Bild von sich selber aufstellen lassen im Tempel. Das kam dann nicht dazu. Er starb, bevor das aufgestellt wurde. Aber auch da merken wir, war schon mal wieder diese Auseinandersetzung. Und wir sehen dieses Bild, das war für die Menschen auch in der ersten Generation, wozu Jesus gesprochen hat, ein Wort, mit dem sie etwas anfangen konnten. Darüber hinaus ist genau diese Aussage aber auch eine bildliche Beschreibung auf alles Antichristliche und schlussendlich hin auf den einen Antichristus. Also auch etwas, was sich immer wieder wiederholen wird. 2. Thessalonicher Kapitel 2 beschreibt Paulus den als den Menschen der Gesetzlosigkeit. Böse Mächte, tyrannische Machthaber, die Gottes Platz einnehmen, die kennen wir in der Geschichte immer und immer wieder. Wir merken, dahin weist dieses und auch hin auf den noch kommenden Antichristen. Vers 15 bis 18 beschreibt eigentlich die Situation der Belagerung Jerusalems. die war von 66 bis 70 nach Christus unter Kaiser Titus. Und im Grunde weiß man von der Geschichte, Josephus, einer der jüdischen Geschichtsschreiber, er hat diese Zeit beschrieben. Und im Grunde haben die Menschen genau das Falsche getan. Sie sind nicht geflohen, sondern sie sind nach Jerusalem geflohen, weil sie dachten, in dieser Stadt, da haben wir Sicherheit. Und was hat Titus gemacht? Er hat die Stadt ausgehungert. Und dann merken wir diese Worte von Jesus, sie galten eigentlich den Menschen damals, dass sie nicht so töricht sind. Und in das fliehen. Jerusalem war für die Juden immer Festung, immer Stadt Gottes. Und Jesus sagt, ne, flieht, wenn ihr davon hört. Flieht. Geht nicht mal mehr ins Haus, ja, nehmt die Außentreppe. Wenn ihr auf dem Feld seid, holt nimmer den Mantel, mit dem ihr euch normal kleidet, wenn ihr heimgeht. Flieht. Und das Schlimme war, dass die Menschen darauf nicht geachtet haben. Josephus beschreibt unvorstellbares Leid, was in diesen 4 Jahren passiert ist. 1,1 Millionen Menschen sind durch Hunger und Schwert ums Leben gekommen in Jerusalem. Und am Ende sind 97.000 Menschen gefangen genommen worden. Wir merken, wie Jesus eigentlich den Menschen Hoffnung, Rettung bringen wollte. Und die Geschichte beschreibt, die Menschen haben genau das Gegenteil gemacht von dem, was Jesus eigentlich vorhergesagt hat. Dann haben wir Vers 19 und 20 die große Bedrängnis. Für die Juden, das müssen wir mal wahrnehmen, war die Zerstörung Jerusalem, das Ende des jüdischen Staates, schlussendlich 74 nach Christus, der Fall von Masada, das war etwas, was sie in ihrer Geschichte so noch nie erlebt hatten, in dieser Dramatik, in dieser Gewalt. Es gab die Zerstörung natürlich schon 586, das erste Mal. Aber das war eine Bedrängnis unvorstellbaren Ausmaßes, ein absoluter Tiefpunkt. Gleichzeitig merken wir aber, wenn wir diese Worte lesen, Vers 19 und 20, dass die auch noch einen zukünftigen Aspekt in sich tragen. Dass wir nicht sagen können, naja, die schlimmste Zeit, die ist ja schon, liegt ja schon hinter uns. Ich glaube, auch wir als Christen dürfen in einem Bewusstsein leben, ja, es ist durchaus möglich, was Jesus hier sagt, es kommt auch noch eine schlimme Zeit. Das sollten wir an dieser Stelle sicher hören. Große Bedrängnis haben Menschen durch alle Generationen erlebt. Wir müssen nur in unsere Geschichte ein bisschen zurückschauen, wenn wir wahrnehmen, was Menschen im Dritten Reich in unserem Land erlebt haben. Unvorstellbar. Und so glaube ich, dass Generationen gerade auch aus diesen Texten immer wieder Trost ziehen, weil sie merken, so eine schlimme Zeit, wie wir gerade durchmachen, die gab es so noch nie. Und sie spüren, dass Jesus davon gesprochen hat und sie darin auch Trost und Kraft finden, dass es nicht etwas ist, wovon er nicht wusste, dass es kommen wird, auch gerade über Menschen, die Gott ehren und Gott achten. Die Absicht von Jesus ist also, seine Jünger darauf vorzubereiten. Auch diese Zeiten, das will er ja damit sagen, wenn er davon redet, sind nicht außerhalb der Kontrolle Gottes. Er weiß darum. Er bereitet sie darauf vor. Und interessant ist doch auch dieser Gedanke, dass Jesus klar macht, in all dem denke ich an meine Kinder. Er sagt, um der Auserwählten willen werden auch diese Zeiten nicht unendlich sein. Sie haben einen Anfang und sie haben ein Ende. Das ist wie das dunkle Tal, das ist endlich. Du fragst dich vielleicht, warum muss das Leid und die Bedrängnis überhaupt sein? Das ist ja dann so eine Frage, die wir Menschen uns stellen. Kann Gott es nicht einfach nur abwenden? Das ist die Frage, die Menschen immer wieder beschäftigt, wenn es um Leid und Bedrängnis geht. Dazu gibt es sicher vielschichtige Ansätze und auch Antworten. Das eine ist, dass Menschen Leid zufügen. Sind wir mal ganz ehrlich, bleiben wir mal bei uns. Wie schnell können wir einem anderen Menschen Leid zufügen? Und Menschen fügen Menschen Leid zu. Wenn es keine Menschen gäbe, dann gäbe es deutlich weniger Leid auf dieser Erde. Es ist so. Aber Gott gibt dem Menschen auch einen freien Willen, gleichzeitig auch die Verantwortung. Was macht er mit seinem freien Willen? Das ist der eine Gedanke. Menschen führen Menschen Leid zu. Das andere ist, warum bedrängnisvolle und herausfordernde Zeiten? Ich glaube, in Zeiten, die uns herausfordern, muss sich oder zeigt sich auch, wofür wir stehen. Also, deinen Partner lieben, zu deinem Ja zu ihm zu stehen, wenn alles gut ist und du gerade so in den Höhenflügen der Liebe bist, ne, das ist ja nicht schwierig. Aber zu deinem Ja, zu deinem Bekenntnis zu stehen, wenn es auch mal durch schwierige Zeiten geht, da ist dieses, was wir im Traualtar bekennen, in guten und in schweren Tagen, da merken wir, ja, das gehört dazu und im Grunde gehört es auch zu unserer Entschiedenheit. Die Frage ist ja schon auch, was ist uns Jesus wert? Was ist dir deine Liebe zu Jesus wert? Ich glaube, das wird in diesem Text herausgefordert. Wenn wir durch solche Zeiten gehen, was ist uns die Liebe zu Jesus wert? Folgen wir nur in guten Tagen, wenn es uns Vorteile bringt, wenn alles easy und leicht ist? Oder wenn wir auch mal Nachteile in Kauf nehmen müssen für unser Ja und unseren Glauben an Jesus? Sind wir bereit, einen Preis zu zahlen, weil wir wissen, dass er uns unendlich liebt, dass sein Ja zu uns ein ungebrochenes sein wird, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, bleiben wir auf unserer Seite bei diesem Ja. Dazu, denke ich, dienen auch Zeiten der Bewährung. Und dann ganz klar, es gibt nicht nur Gott, es gibt auch einen Teufel. In diesen Zeiten der Bedrängnisse, da merken wir, da streiten auch Kräfte und Mächte gegeneinander. Am Ende ist klar, Gott triumphiert, aber wir sind noch mittendrin in dieser Auseinandersetzung. Auch wenn am Kreuz es eigentlich besiegelt ist, dass es keine Frage ist, dass der Teufel besiegt ist, so ist noch nicht das Ende da. Und diese böse Macht hat immer nur ein Anliegen, das Gute zu zerstören, kaputt zu machen, in den Dreck zu ziehen. Und wir merken, am Ende wird Gott darüber regieren, triumphieren und auch urteilen. Das wird uns auch nochmal in diesem Text, Kapitel 13, deutlich, aber auch vor allem, wenn wir ins Buch der Offenbarung stehen. Also Bedrängnisse, ja, Bedrängnisse gehören auch zu unserem Leben. Es ist nicht alles nur ein Spaziergang. Vielleicht hören wir das nicht so gerne. Also ich liebe es viel mehr, wenn es nicht so bedrängt ist. Ne? Gehen wir weiter. Was ist der nächste Gedanke? Die Gefahr ist, dass Christus aus der Mitte gerückt wird. Und da merken wir, das ist ein Dauerbrenner. Also das ist ja jetzt nicht, ne, manche sagen ja immer, ja, jetzt warten wir mal auf den Antichristus. Und sie haben eigentlich vergessen, dass Jesus hier in der Mehrzahl spricht, dass er davon spricht, dass das immer wiederkehren wird, dass Menschen sich zum Christus sozusagen küren, zu dem Retter, zu dem, der Heil und Hoffnung und Lösungen bringt. Diese Lösungen, die kennen wir aus der Geschichte. Sehr wohl und wissen, dass sie keine Lösungen waren. Falsche Christus und Propheten erwecken den Anschein, als wären sie die Lösung, die Antwort. Aber sie haben nur den Schein. Selbst Wunder und Zeichen, sagt Jesus, können die vollbringen. Ja, Paulus sagt, dass selbst der Teufel sich als ein Engel des Lichts verstellen kann. Und gleichzeitig sagt Jesus an dieser Stelle, dass wir aber wissen, dass wir unterscheiden können, dass wir das genau erkennen können. Ich habe also für mich überlegt, was bedeutet denn das so, dieser Gedanke, falsche Christus, falsche Propheten. Das sehen wir eigentlich schon im Neuen Testament, da müssen wir gar nicht weit gehen. Es ist da, wo Jesus und das Kreuz und der Gekreuzigte aus der Mitte gerückt wird. Menschen reden gerne über Jesus. Paulus sagt, ich kenne unter euch nichts anderes als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und manches kann sich gut anhören, fromm anhören. Aber wenn das, was wir heute Morgen gefeiert haben, nicht zentral in der Mitte unseres Lebens und unseres Glaubens steht, dass Christus am Kreuz für uns alles getan hat, dass Errettung und Erlösung nicht nur im Folgen einem guten Sinne ist, sondern dass wir wirklich erkennen, Rettung allein gibt es in Jesus. Wenn Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, aus der Mitte rückt, dann folgen wir einem falschen Christus. Wir hatten am Donnerstagabend einen ökumenischen Gottesdienst zu Europa. Und Bruno Heinz, ein Pfarrer im Ruhestand, wo ich beschenkt bin, dass er nach Landau gekommen ist, er hat einen wunderbaren Impuls gehalten. Und eine seiner Aussagen war ein Zitat von Theodor Heuss, unserem ersten Bundespräsidenten, der gesagt hat, Europa steht auf drei Hügeln. Akropolis, in Athen, Demokratie. Das Kapitol in Rom, die Rechtsprechung, von der wir bis heute profitieren. Und der dritte ist außerhalb von Europa, das ist Golgatha. Da ist Frieden für uns Menschen möglich geworden, Errettung. Und da merken wir, ja, darum geht's. Wenn Christus aus der Mitte gerückt wird, dann folgen wir falschen Christusen. Und das ist immer herausfordernd für uns. Das andere ist das Thema Selbstgerechtigkeit. Wenn du ins Neue Testament hineinschaust, Gnade brauchen wir nicht, ne? Also so das wieder zurückkommen, wir sind ja gar nicht, wir können durch unsere Werke gerecht werden. Wie viel Selbstgerechtigkeit lebt in unserer Welt? Dass Menschen meinen, sie sind doch in sich selber gut und brauchen deshalb keinen Jesus. Und das ist ein falscher Weg. Eindeutig, wo der Mensch selber zum Erlöser wird oder auch andere Religionen, andere Philosophien, wo wir meinen, in der Esoterik liegt die Lösung oder wo auch immer. Es sind falsche Christusse, vor denen Jesus uns warnt. Und der dritte Aspekt für mich ist Gesetzlosigkeit. Das ist die andere Richtung. Ja, wenn wir alles, was Gott an Werte gesetzt hat, über Bord werfen und unsere eigenen Regeln schaffen, denen wir folgen und die wir zum Gott erheben. Jesus redet, wie gesagt, in der Mehrzahl und das zeigt uns, dass das ein immer wiederkehrendes Phänomen ist. Das sind alles Vorboten des eigentlichen Antichristus, von dem die Bibel natürlich auch spricht. Was lernen wir? Jetzt kommen wir zum letzten und ich hoffe noch mal ein bisschen so auch für uns wichtigen Punkt. Was lernen wir für uns aus diesem Textabschnitt? Das erste ist gute Beobachter sein. Wenn Jesus das niederschreibt, dann will er doch, dass wir das im Hinterkopf haben und dass wir gute Beobachter des Lebens um uns herum und der Geschicke dieser Welt sind. Wir sollen gute Beobachter sein. Dafür hat er es niedergeschrieben. Wenn ihr aber sehen werdet, also Dinge sind nicht so geheimnisvoll, dass wir sie gar nicht erkennen könnten. Wir dürfen die Augen vor den Geschehnissen dieser Welt nicht verschließen. Kein monastisches, isoliertes Dasein führen, weg von dieser Welt. Nein, wir sind mitten in dieser Welt. Da ist unsere Aufgabe, da sollen wir sein. Aber wir haben geöffnete Augen, wir sind wachsam, weil Gott uns auch damit hineinnimmt. Wer liest, der merke auf. Also wir sollen aufmerksam auch das Wort Gottes lesen. Und auch diese Texte lesen, die vielleicht mal ein bisschen schwere Kost sind. Wir sollen sie lesen, wir sollen sie kennen, wir sollen die ganze Schrift kennen. Die Bibel sagt uns Gutes, Wichtiges, Wertvolles. Und wir merken gerade bei Markus, dass er ein ganzes Kapitel in seinem kurzen Evangelium den widmet. Es sind keine Randthemen, es sind wichtige Dinge. Das nächste ist, wir dürfen beten. Was für ein Geschenk! Liebe Gemeinde, wir dürfen beten. Das ist doch großartig. Bittet, aber dass es nicht im Winter geschieht. Gebet ist Reden mit Gott. Gebet verändert unsere Lebensumstände, unsere Lebenssituation. Wenn Jesus das sagt, dann sagt er ja, ihr habt mit dem Gebet auch Einfluss auf Umstände, auf Situationen, auf Ereignisse. Betet. Wir dürfen, wir sollen beten. Warum? Weil wir den Vater im Himmel kennen, weil er sein Reich aufrichtet, wie wir es ja im Vater unser immer wieder vor Augen gestellt bekommen. Und der nächste Gedanke ist, Gott ist Herr über die Zeit und über die Geschichte der Menschen. Wenn er sagt, und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Da merken wir, Dinge passieren nicht unkontrolliert. Das ist im Grunde, was Jesus uns ja sagt. Das alles hat eine Zeitspanne, nicht eine unendliche Zeit, sondern Gott kürzt diese Zeit. Er ist Herr der Geschichte. Und was will Gott? Das merken wir. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Gott will nicht, dass Menschen ins Unheil fallen, sondern dass sie Rettung erleben. Und das gab es doch zu allen Zeiten. Menschen sind durch schwierige Zeiten gegangen. Wenn ich an unsere Geflüchteten denke, die Teil unserer Gemeinde geworden sind, sie haben herausfordernde Zeiten erlebt, schwierige Zeiten. Aber Gott hat mitten in diesen schwierigen Zeiten einen genialen Plan. Er hat sie in unser Land geführt, damit sie Christen werden, damit sie merken, wo die Hoffnung ihres Lebens liegt. Und Jesus sagt, wir sollen nicht allem Glauben schenken. Und auch das ist so wichtig. Er sagt, so glaubt es nicht. Ich bin manchmal erschüttert, auch was Christen alles glauben. Zentral sind die Worte Jesu. Wir lesen die Bibel immer von dieser Mitte von Christus. Manche, die fangen irgendwo an. Und nicht bei Christus. Ihr aber seht euch vor, sagt er, ich habe euch alles zuvor gesagt. Da merken wir, Jesus will Trost vermitteln. Er will sagen, ich habe euch doch mit hineingenommen. Ihr seid nicht Unwissende. Ihr seid Menschen, ihr seid meine Kinder. Ich lasse euch nicht im Stich. Jesus redet diese Worte, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben. Deshalb redet er sie. Mit Jesus auf Kurs bleiben ist ein schmaler Weg. Ist auch klar. Aber es ist ein Weg, der zum Leben führt. Und alles, was nötig ist, hat er uns gegeben. Die Bibel als die richtige Wanderkarte und seinen Geist als den Kompass, der uns hilft, das in der rechten Weise zu lesen. Ich war ja vergangenes Wochenende mit meinen 3 Söhnen wandern. Ich muss umdrehen. Es war so, die 3 Söhne haben gesagt, Papa, wir gehen mit dir wandern. Also früher ist es ja so gewesen, der Papa macht was, die Kinder gehen mit. Jetzt hat sich das umgedreht. Die Jungs machen was und sie sagen, Papa, du darfst dabei sein. Ist doch eine schöne Erfahrung, ja? Also so haben sie mir zum Geburtstag das Geschenk, Papa, wir gehen ein Wochenende mit dir wandern. Genial, finde ich großartig. So, was war... Unser Jüngster, der hat alles perfekt vorbereitet. Er ist immer gut vorbereitet. Und das lesen wir in diesem Text. Das ist das eine. Gut vorbereitet sein. Hat uns eine Packliste geschickt, was wir alles dabei haben müssen. Hatte die Karte im Vorfeld geschickt und die Wegbeschreibungen. Alles war klar. Und ich habe gesagt, Chris, gibt es diese Datei auch als GPX, also sprich als eine Datei, wo die Wegpunkte drauf sind, die ich auf mein Handy laden kann, weil da habe ich auch eine Karte und dann kann ich das nachverfolgen. Habe ich gefunden, da sagt er, ja, lad's auf dein Handy. So, und jetzt sind wir gewandert, er mit der Wegbeschreibung und mit der Karte. Und es gab manche Stellen, da war jetzt nicht klar, wo geht's lang. Wir laufen auf einem breiten Weg und waren sicher, wir sind richtig. Plötzlich gucke ich auf mein Handy und ich zoome da rein. Also wer das schon mal gemacht hat, das ist absolut genial. Du hast die Karte, Download nicht abhängig von irgendwas auf deinem Handy. Du hast das GPX, das GPS-Signal von oben und die GPX-Datei und du siehst wirklich genau, wo du bist. Du gehst ein paar Meter, und da hast du einen Pfeil und du merkst, in die Richtung gehe ich jetzt und wo ist der Weg? Ah, da haben wir immer wieder festgestellt, wir können nicht auf dem breiten Weg bleiben. Und da haben wir gemerkt, ah, da ist ein Wegzeiger und da müssen wir lang. Und da habe ich gedacht, ja, das ist richtig genial. So ist es doch mit Gott. Ja? Die Bibel sagt, dass er durch seinen Geist sein Gesetz in unser Herz geschrieben hat. Und wenn du da mit dem Geist Gottes Verbindung hast, da wird die Bibel, es wird immer wieder klar. Du merkst, ich bin jetzt vielleicht doch in der falschen Richtung unterwegs. Und du kommst wieder auf den richtigen Weg. Für mich war das so eine tolle Erfahrung mit den Jungs. Und miteinander sind wir wunderbar ans Ziel gekommen. Es hat einmalig geklappt. Ja, Jesus möchte mit diesen Worten seinen Jüngern was mitgeben, was wichtig ist für ihr Leben. Dass sie mit ihm auf der richtigen Seite sind. Und das ist das Zentrale, auch heute Morgen. Mit Jesus sind wir auf der richtigen Seite. Und mit ihm kommen wir auch durch schwierige Zeiten. Und er nimmt seine Jünger mit zum Ölberg. Und wenn wir Sacharja lesen, dann ist das der Ort, wo er auch wiederkommt. Und im Grunde von dieser Perspektive aus des Wiederkommenden nimmt er sie mit hinein in Ereignisse, die zwischendurch auch mal sehr herausfordernd sind. Und über das Wiederkommen Jesu, da geht es nächsten Sonntag, denn damit geht ja dieser Text dann weiter an dieser Stelle. Gnade Gottes, die unser Leben, unser Herz erfüllt, die uns auch in solchen Zeiten erfrischt, das ist etwas, was wir brauchen. Er schenkt Hoffnung. Er schenkt Hoffnung mitten in unserer Lebenssituation. Er ist Schöpfer, er ist Erlöser, er ist einfach da. Und mit diesem Gedanken wollen wir auch diesen Morgen abschließen. Und wenn wir so diese Texte lesen, dann ist es für mich auch eine Herausforderung für jeden Einzelnen zu sagen, auf welcher Seite stehe ich? Und Jesus lädt uns ein, auf seiner Seite zu stehen. Damit das, was wir heute Morgen gefeiert haben, im Mahl so tief in uns verankert ist. Und in diesem Gedanken, dass er da ist, dass er mit uns ist, sind wir Menschen, die einfach getröstet sind. Jesus, danke für den Zuspruch durch dein Wort. Und manchmal ist dein Wort auch so klar, dass es uns zunächst mal so herausfordert. Gleichzeitig spüren wir, du verfolgst damit eine gute Absicht. Eine gute Absicht, deine Kinder mit hineinzunehmen, damit auch solche Zeiten sie nicht unvorbereitet treffen. Danke, Herr, dass du uns so klar Dinge auch sagst in deinem Wort, dass wir nicht unvorbereitet sind. Wir wollen dir danken und dir vertrauen. Amen. Ja, deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit.